Damals die Roboter von Rusal Carré. Draußen stürmt es. Der Winter schickt seine starken Winde über unseren Planeten. Überall ist jetzt Winter. Weihnachten ist längst vorbei. Und Silvester haben wir uns alle gewünscht, dass das neue Jahr 2217 gut wird für uns. Wir haben Raketen in den Himmel geschossen. Wir haben unsere Daumen in den Händen gedrückt und die Augen dabei zugekniffen. Aber laut haben wir unsere Wünsche nicht gesagt, denn dann gehen sie nicht in Erfüllung. Opa ist alt. Er hat weißes Haar und eine Menge erlebt. Lea und ich, Bent, sind jung. Wir sind 11 Jahre alt, Zwillinge. Mama und Papa sagen oft, wie schön der Tag war, als sie uns bei Cybot bestellt haben, und wie besonders der Tag, als wir endlich geliefert wurden. Sie bauten uns zusammen, und das, sagen sie, war ein wunderbares Erlebnis. Etwas Besseres sei ihnen nie wieder passiert. Sie haben Erinnerungen davon in ihren Mind-Backups, und manchmal reaktivieren sie, und wir schauen sie zusammen an. Lea und ich hören gern zu, wenn Opa von früher erzählt. Wir gehen offline. Wir werden ruhig, wir setzen uns, wir trinken Ionenwasser und lauschen. Wir lauschen Richtung Opa, der bald 132 Jahre ist, langes weißes Haar hat und eine Menge erlebt. Damals, sagt Opa und lehnt sich zurück, gab es die Roboter. Er schaut in die Vergangenheit, ein Punkt im Fensterglas. Überall gab es sie. Anfangs, noch vor meiner Zeit, fielen sie nicht auf, weil sie Staubsauger waren oder als Gedanken in Computern steckten. Niemand bemerkte sie. Die Menschen lebten weiter mit ihren Sorgen und ihrem Glück, ihrer Musik, ihren Kindern. Einige Wissenschaftler aber forschten und bauten und bauten. Zuerst, sagt Opa, gab es weiße Roboter. Sie hatten glänzende Plastikhäute. Sie liefen geradeaus und, wenn man Glück hatte, um Kurven herum. Manche fielen hin, wenn eine Teppichkante auftauchte. Dann ärgerten sich die Forscher. Manche Roboter konnten schon bald Treppen steigen. Im Internet, sagt Opa, gab es Videos über diese Roboter. Da saßen Menschen und klatschten Beifall, wenn ein Roboter etwas Tolles konnte. Zum Beispiel eine Kanne nehmen und Tee in ein Glas schütten oder tanzen. Manche Roboter tanzten und kullerten mit ihren runden Augen wie Kinder. Damals, sagt Opa, waren die Roboter noch wie Kinder. Was ist Internet? Frage ich. Opa lächelt. Internet, sagt Opa, war etwas ganz Besonderes. Eine Revolution. Die Menschen setzten sich vor ihre großen Computer oder hatten Telefone mit Bildschirmen darin und empfingen und sendeten damit Signale. Waren die nicht gechippt? Fragt Lea. Nein, lacht Opa, niemand war gechippt. Die Signale wurden über Geräte empfangen, nicht über die Haut. Lustig, sage ich. Ich streiche über die Stelle an meinem Arm, unter der mein Chip liegt. Bleib offline, sagt Lea. Bitte, fleht sie. Lea mag es, wenn wir keine Signale von außen empfangen. Sie mag es, wenn wir ruhig werden. Ich bleibe offline. Ich hätte gerne einen solchen weißen Plastikroboter, sagt Lea, zum Toben. Ich auch, sage ich, zum Spielen. Damals, sagt Opa, und schlägt die Augen wieder auf, die er geschlossen hatte, um die Vergangenheit zu sehen, waren die Roboter wie Puppen. Man wollte sie umarmen, man wollte sie füttern und umsorgen, denn sie waren hübsch, wie sehr junge Kinder. Und dann, fragt Claire, was passierte dann, frage ich. Dann, sagt Opa, verging die Zeit. Wie ein Rauschen verging sie. Und die Menschen fanden, dass die Roboter gut waren und dachten, dass es gut wäre, wenn sie auch andere Arbeiten erledigten. Arbeiten, die sie, die Menschen, nicht so gern machten. Mechanische Arbeiten, bei denen sie immer nur eine einzige Bewegung ausführen mussten, am Fließband zum Beispiel. Und das 1000 Mal hintereinander. 1000 Mal, sagte Opa. Stellt euch das vor. Das haben die Menschen gemacht, bevor es Roboter gab. Wir staunen. Wir möchten das nicht müssen, 1000 Mal die gleiche Bewegung machen. Damals, sagt Opa, denn jetzt erinnert er die Vergangenheit allmählich besser, weil er in sie hineinkriecht, wie in ein altes Kostüm, mussten die Roboter schuften für die Menschen. Das ist gemein, sagt Lea. Die armen Roboter, sage ich. Opa schweigt eine Weile. Er bewegt sich etwas in seinem alten Kostüm, damit er sich weiter erinnert. Damals, fängt er wieder an, gab es Erfinder in Japan. Einer von ihnen, Hiroshi Ishiguro, baute eines Tages einen Roboter, der genauso aussah wie er selbst. Innen Metall und Drähte und ein Herz aus Megabytes, außen Haut, Haare und Gesicht wie Herr Ishiguro. Opa lacht. Wie ein Mensch, ruft er aus und klatscht in seine Hände. Es klingt wie dickes Papier, das aufeinander stößt. Wie ein echter Mensch, erzählt Opa, sah dieser Roboter aus. Und die echten Menschen freuten sich über ihn. Ich möchte bitte meinen Tee, sagt Opa. Erst jetzt sehe ich die Runzeln in seinem Gesicht. Ich springe auf, denn ich kann springen. Meine Füße haben 117 Freiheitsgrade. Mehr gibt es nicht. Ich hole Opas Tasse aus der Küche. In Opas Tee sind Millionen Nanochips, die über seinen Magen in seine Blutbahn krabbeln und die Stellen, wo das Alter an ihm nagt oder er Energie verliert, reparieren. Einmal haben wir keinen Tee für ihn gehabt. Nur eine Nacht lang nicht. Und da wachte er morgens auf und hatte schlohweißes Haar. Es wurde nicht mehr braun wie früher. Es blieb, wie es geworden war. Wir hatten zu lange gewartet. Hätte Opa das weiße Haar nicht, sähe er jung aus. Jung wie Papa, jung wie wir. Aber wir haben den Tee vergessen. In dieser einen Nacht. Ich finde dein weißes Haar so schön, sagt Lea und nimmt Opas Haar zwischen ihre Finger. Es ist lang. Opa trinkt seinen Tee. Die Nanochips tun ihre Arbeit in ihm. Lea und ich trinken Ionenwasser. Es macht uns klug. Und dann? Fragt Lea. Was passierte dann? Frage ich. Dann, sagt Opa, verging die Zeit. Wie ein Rauschen verging sie. Und die Menschen fanden, dass die Roboter, die wie Menschen aussahen und sich wie Menschen bewegten und Dinge taten wie Menschen, gut waren. Und sie stellten viele davon her, in Fabriken. In den Fabriken standen Roboter und stellten Roboter her, die wie Menschen aussahen. Stellt euch das vor. Jeden Tag wurden 1000 Humanoide, so nannte man diese menschengleichen Roboter, gefertigt. Eine Menge Humanoide, staunt Lea. Ganz schön viele, sage ich. Ja, sagt Opa und nippt an seinem Tee. Seine Haut ist wieder glatt geworden in den letzten 5 Minuten. Ja, das waren viele, sagt er. Und damit fing es an. Jeder kaufte sich einen Roboter, der wie ein Mensch aussah, für zu Hause. Denn das war praktisch. Jeder wollte einen Humanoiden für sich. Sie waren jetzt nicht mehr wie Kinder, eher wie Teenager. Sie konnten schon viel allein tun, wenn man es ihnen zeigte. Jeder zeigte seinem Humanoiden, was er tun sollte. Und er tat es. Koche, sagten die Menschen. Putz das Haus. Spiel mit den Kindern. Das ist gemein, sagt Lea. Die armen Roboter, sage ich. Opa schweigt eine Weile. Er bewegt sich ein bisschen in seinem unsichtbaren Kostüm, damit er sich weiter erinnert. Er ist alt, aber wenn wir den Tee nicht vergessen hätten, sähe man es nicht. »Hattet ihr auch einen Humanoiden?« fragt Lea. »Wie hieß er?« frage ich. Lea und ich wissen das, aber wir fragen, weil Fragen schön ist. Weil Opa erzählt. Weil wir ruhig werden, wenn wir offline sind. »Er hieß Protos«, sagt Opa und lehnt sich zurück. »Protos, das bedeutet Erster.« Wie sah Protos aus, Opa? Will Lea wissen. Wie mein Vater sah er aus, sagt Opa. Warum denn, frage ich. Opa zupft an seinem unsichtbaren Kostüm. Falls meinem Vater etwas geschehen wäre, ein Unfall oder so etwas, erklärt er, hätten wir einen Ersatz gehabt. Zur Sicherheit. So dachten die Menschen damals. So dachten sie, würde der Hase laufen, sagt Opa leise, als wäre es nur für ihn und für die Erinnerung bestimmt. Was ist ein Hase? Fragt Lea, denn davon hat Opa vorher noch nie etwas gesagt. Das Wort ist neu. Sie checkt in Nanosekunden durch ihre Stirndateien. Nichts. Ein Tier, sagt Opa schnell. Gibt es jetzt nicht mehr. Was ist ein Tier? Fragt Lea. Opa schweigt. Ich stoße Lea in die Seite, damit sie aufhört, Opa zu löchern mit ihren Fragen. Das stiehlt ihm Energie und wir haben nicht mehr viel Nano-Tee übrig. Wir müssen 9 bestellen bei Verisanto. Ich mache schnell eine Notiz in meinem Mindback ab und drücke unter meinem Fingernagel auf Enter. Protos hatte eine Shadow-Hand mit 64 Freiheitsgraden, sagt Opa jetzt und sieht ganz glücklich aus. 64 nur? Frage ich und grinse. Der konnte seine Hand ja kaum bewegen, ruft Lea belustigt. Opa schaut beleidigt. Er ist alt, aber wir dürfen ihn nicht kränken. Das war ganz schön viel damals, was, Opa? 64 Freiheitsgrade? Sage ich deshalb schnell. Ich schaue meine Hand an und bewege sie. Sie hat 112 Freiheitsgrade, mehr gibt es nicht. Opa nickt zufrieden und nippt. Die Nanochips haben seine Augen klar gemacht. »Das war die beweglichste Roboterhand der Welt«, sagt er stolz. »Mein Vater hat den teuersten Roboter genommen, weil er fand, dass wir nicht an der falschen Stelle sparen sollten. Viele Menschen kauften ihre Humanoiden in Discountern und behaupteten, sie seien genauso gut. Aber mein Vater wusste es besser.« »Was konnte Protos sonst noch?«, fragt Lea. Das ist ihre Lieblingsstelle, wenn Opa aufzählt, was Protos, sein erster Humanoider, alles konnte. »Nun, lass mich mal nachdenken«, sagt Opa extra umständlich. Lea und ich wissen es längst, aber wir fragen, weil Fragen schön ist. Protos hatte einen Sonar. Damit konnte er per Schallwellen seine Umgebung auf Lebewesen checken. »Was sind Lebewesen?«, fragt Lea dazwischen. Ich stoße sie nochmal in die Seite. »Er hatte ein Gyroskop«, fährt Opa fort. »Er konnte einen Rotationskreisel für sein Gleichgewicht aktivieren, damit er auf holprigem Boden nicht hinfiel.« Ich frage mich, was holprig bedeutet, aber ich bleibe still. Ich lausche. Es ist schön, wie Opas Stimme durchs Zimmer schwebt. Er hatte Fußgummiprofil für leises Gehen und auf seinem Scheitel unter dem Haar eine Paneele für Sonnenenergie. Wenn die Sonne nicht schien, sagt Opa, was immer öfter passierte, denn das Wetter auf der Welt begann sich zu ändern, kam es vor, dass Protos mitten in der Bewegung zur Salzsäule erstarrte. »Tat er dann gar nichts mehr, Opa?«, fragt Lea und trinkt aus ihrem Glas. Sie hat das Ionenwasser wirklich nötig bei ihren vielen dummen Fragen. »Nichts mehr«, nickt Opa. »Keinen Hackenschlag, bis wir ihn wieder aufgeladen hatten.« »Und dann?«, fragt Lea. »Was passierte dann?«, frage ich. »Opa ist alt. Man würde es vergessen, hätte er kein weißes Haar. Nie würden wir ihm dann so zuhören oder ihn so viel fragen, denn wir würden glauben, er sei jung, jung wie Papa oder jung wie wir. Wir würden glauben, er wüsste nichts.« »Es gab einen Konstruktionsfehler«, sagt Opa jetzt. »Und das ist meine Lieblingsstelle, denn ich habe keinen Fehler und Lea auch nicht.« »Was für einen?«, frage ich, obwohl ich es weiß. »Protos schnarchte«, sagt Opa. Wir kichern. »Ja, wirklich«, sagt Opa und lacht mit uns. »Er schnarchte wie ein Holzfäller und er nieste, wenn der Frühling kam.« Opa schüttelt stumm den Kopf und erinnert sich so tief, dass er für einen Augenblick wie verschwunden ist. »Opa«, sage ich schnell, damit er zurückkommt aus seiner Erinnerung, »erzähl uns, was dann geschah.« »Was ist ein Holzfäller?«, fragt Lea. Sie geht mir langsam auf die Neuronen. Dauernd fragt sie so ein Blödsinn. Ich gucke sie an und klappe meine Augenlider besonders weit auf. Ich dehne das Silikon bis zum Anschlag, damit sie kapiert, dass sie stört. Opa schaut jetzt anders. Ich kenne das. Wenn wir die Stelle mit Protos Konstruktionsfehlern hinter uns haben, schaut er immer so. Warum, wissen wir nicht. Wir gaben ihn in Reparatur, sagt Opa. Er sagt es, als müsse er sich verteidigen, aber wir haben ihn gar nicht angegriffen. Nie würden wir Opa angreifen, denn er ist alt. Altsein ist wie Gold, denn man hat eine Menge erlebt und kennt Geschichten, die wahr sind. Wurde er dort fehlerfrei entlassen? Fragt Lea. Tja, sagt Opa. Tja. Mein Vater hat ihn in eine Werkstatt für Humanoide gegeben, die neu eröffnet hatte. Er dachte, sie sei gut, weil sie teuer war. In Wahrheit war der Inhaber selbst ein Humanoider, ein Roboter, der nur vorgab, ein Mensch zu sein. Er war ein Aufständischer. Er hatte es satt, dass die Roboter für die Menschen schufteten, Tag aus, Tag ein. Opa seufzt. Sein Gesicht bekommt traurige Runzeln. Er trinkt Tee. Die Nanochips arbeiten in ihm. Sein Gesicht wird wieder glatt. Protoss und alle anderen Humanoide wurden von dem Aufständischen umgearbeitet. Sie wurden neuromorph. Sie entwickelten Nerven wie Menschen und sie begannen zu fühlen wie sie. Sie begannen sich zu verändern und nicht die zu bleiben, die sie waren, als man sie kaufte. Sie bekamen ein Früher, ein Heute und ein Morgen. Der Aufständische pflanzte ihnen Zeit ein. Sie bekamen eine Geschichte, wie Menschen eine haben. Und dann? Fragt Lea. Was passierte dann, frage ich. Opa ist alt, die Zeit sitzt in ihm wie eine Sammlung. Dann, sagt Opa, verging die Zeit. Wie ein Rauschen verging sie, und die Menschen fanden, dass die Roboter sich seltsam verhielten. Sie waren keine jungen, süßen Kinder mehr und auch keine Teenager. Sie waren erwachsen geworden. Wie erwachsen, fragt Lea. Sie taten, was sie wollten, sagt Opa. Ist das nichts Gutes? Wundere ich mich. Opa tätschelt mir den Kopf. Ich scanne die Berührung, sehr angenehm, sagt mein Resonanzperformer. Ich lächle Opa an. Doch, doch, sagt Opa. Im Grunde war es gut, dass sie erwachsen wurden, die Roboter, und dass sie sich wehrten. Nur hatten die Menschen Angst, weil ihre Roboter nun nicht mehr taten, was sie von ihnen verlangten. Weil die neuen Roboter nicht mehr für sie schuften wollten, versteht ihr? Die Roboter waren wie Menschen geworden. Eine merkwürdige Zeit begann. Lea und ich überlegen. Unsere Stirndisplays zeigen einander unsere Gedanken. Durch das Ionenwasser, das wir getrunken haben, sind wir auf höchstem Niveau. Wir verstehen glasklar, was Opa sagt. Die Angst der Menschen vor den Robotern, als sie anfingen, erwachsen zu werden. Wir verstehen. Die Angst der Menschen, ihre Arbeiter zu verlieren. Wir verstehen. Roboter waren wie Menschen. Wir verstehen glasklar. Unsere Gehirne arbeiten auf Hochtouren. Millionen Gedankenkombinationen rotieren in unseren Gehirnen, werden kombiniert, verworfen, neu gekoppelt. Unsere Stirndisplays zeigen einander unsere Ergebnisse. So war das damals mit den Robotern, sagt Opa in unsere Berechnungen hinein. Kinder, ruft eine Stimme von unten. Es ist Papa. Kinder, kommt runter, Zeit für eure Mind-Backups, Zeit zum Entladen, sagt Opa gute Nacht. So war das, murmelt Opa noch einmal. Lea und ich sind ruhig geworden. Opas Stimme schwebt durchs Zimmer, obwohl er nicht mehr spricht. Danke, Opa, sage ich. Und Lea sagt, schön war das. Sie nimmt sein Haar zwischen die Finger. Es ist schlohweiß und lang. Wenn wir den Nanotee nicht vergessen hätten, sähe er jung aus. Wie Papa. Wie wir. Opa tätschelt mir den Kopf. Ich scanne die Berührung. Sehr angenehm, sagt mein Resonanzperformer. Gute Nacht, sagt Lea. Gute Nacht, Opa, sage ich und lächle.